Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, mal wieder Montagabend live. Dr. Volker nimmt sich Zeit und mit meiner Wenigkeit, Manuel Eckert, eine Runde über die Gesundheit, über die ganz, vor allen Dingen die ganzheitliche Gesundheit zu reden. Volker guckt immer in die Wissenschaft und findet Studien, findet Artikel, findet neue Veröffentlichungen. Und was wir machen, wir analysieren das und wir gucken uns das gemeinsam an. Und vor allen Dingen, das Coole ist halt, was wir machen. Und das ist halt leider, das ist der Wissenschaft so ein bisschen vorenthalten. Das ist eigentlich schade, aber das ist der Wissenschaft vorenthalten. Was wir machen, wir gucken ganzheitlich in diese Aussagen der Wissenschaft und beleuchten die, ob die auch ganzheitlich werthaltig sind.
Und es werden ja immer, genau. Vielen Dank, hallo. Erstmal, Entschuldigung, ich hier schon ein, aber schöner Satz, das muss ich gerade noch aufgreifen. Das war genial, weil es gibt ja immer nur Forschungen zu einem Punkt, einen kleinen Punkt. Und wir setzen die Punkte in das große Bild ein. Das macht die Wissenschaft ja nicht. Ne? So. Ja. Und das Ganze muss man ein bisschen mit Hintergrundwissen füllen und damit das richtig eingeordnet wird. Und manche Punkte sind auch fehl am Platz. Die können mal fälschlicherweise, nicht alle Studien sind so ganz korrekt, meistens korrekt, aber die Überschrift kann auf einer auf die falsche Fährte locken, was viele Medien machen, einfach die Überschrift nehmen und posten. Bringt oft mal gar nichts oder gibt eine falsche Info und dann wird man verwirrt, weil dann sagen die einen, ja, aber jetzt haben sie doch in der neuen Studie so gesagt, davor hieß es doch so, dass das zwar zusammenpassen kann oder auch passt, das macht halt keiner. Ne? Wir versuchen das einfach so zu kombinieren und dann, ja, das in ein korrektes wissenschaftliches Gesamtbild zu passen.
Genau, das ist der von allen Seiten mal zu zeigen. Ja, interessant, oder das möchte ich gerne noch ergänzen, weil da haben wir vor zwei Wochen in unserem Orthomolekularcoach in deiner Vorlesung und auch in der Praxis danach, von meiner Praxis danach, haben wir darüber gesprochen, über Studien. Und das Interessante ist halt, dass, und das ist halt auch wirklich einer der meistgemachtesten Fehler, die Menschen machen, die irgendwas im Internet googeln. Im Internet steht ganz, 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 ganz viel. Und leider auch sehr viel, ganz, 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 ganz viel Mist. Und das Problem ist aber, dass wenn mal eine Studie veröffentlicht wurde und die wird, keine Ahnung, 20 Jahre später oder 15 Jahre später, wird die widerlegt, dann wird die nicht gelöscht, sondern die bleibt weiter in der erhalten. Das heißt, wenn bei deiner Research oder bei deiner Suche im Internet nach Daten, Fakten, dann kannst du auf Zusammenhänge kommen und du kriegst Studien angezeigt, die damals, keine Ahnung, 2000, 1986 oder auch 2018 irgendwie werthaltig waren. Aber aktuell, wenn jemand sich dem aktuellen Thema, also dem Thema nochmal aktuell angenommen hat, kann das auch schon wieder obsolet sein. Das Gemeine ist halt, dass die Studie nicht nachträglich gelöscht wird. Und vor allen Dingen, was ich auch immer wieder krass finde, das sagt ja nicht, also wenn der Meyer 2018 eine Studie gemacht hat, dann sagt ja nicht der Müller in 2026, das, was der Meyer da erzählt hat, ist scheiße. Das steht ja da nicht in der Überschrift. Studie Meyer ist Quatsch. Bitte löschen. Sondern der Meyer oder der Müller, der macht dann seine eigene Studie und benennt die dann auch noch anders, sodass gar nicht immer gleich der Gesamtzusammenhang dargestellt wird. Und deswegen gibt es so viele tatsächlich Menschen, die dann irgendwas posten und auch irgendwas behaupten und sagen, hier, guck mal, hier ist die Studie dazu, aber haben eben die Arbeit nicht ganz gemacht. Und das ist halt das Gefährliche. Und deswegen machen wir diese Podcasts, dass wir einfach uns jetzt genau wie heute einfach Themen annehmen und die ganzheitlich beleuchten und auch immer im Neuesten zusammen, also auch mit den neuesten Untersuchungen einfach anschauen. Und das finde ich so spannend, deswegen kam mir ja drauf, weil du ja vor zwei Wochen in unserer Orthomolekularcoach-Vorlesung hast du ja auch ein Beispiel gezeigt, wo das widerlegt wurde oder auch, wo das aufgegriffen wurde, aber nicht zusammen, also wo das nicht aufgegriffen wurde, sondern es wurde ergänzt und die Arbeit, wie du eben schon gesagt hast, musst du selber machen, dass du die beiden dann übereinander legst und sagst, hey, das gehört ja eigentlich zusammen. Das ist das Verrückte daran. Ja, also immer aufpassen, was man liest und nicht jeder Studie gleich hinterherlaufen, sondern gerne auch uns befragen.
Viele zusammenfassen. Darum geht's. Das gesamte Wissen zusammenfassen und wir versuchen es halt dann zusammengefasst, dass man ein rundes Gesamtbild hat, mit Studien belegt, aber eben allumfassend, ne, damit man wirklich der Wahrheit auf die Schliche kommt. Das ist ja, was wir wollen. Können ja ganz, vielleicht, bevor wir starten, gleich mit dem Hauptthema. Heute, oder sollen wir schon ankündigen, Hauptthema heute haben wir gesagt, Essstörung. Ja, wenn das Das ist ein spannendes Thema, da wollten wir heute mal einsteigen. Da gibt es auch wichtige Infos und auch da hatte ich gerade eine neue Arbeit drüber gelesen, die das sehr schön beleuchtet hat. Da wollten wir ein bisschen drüber reden, weil eigentlich ist das, was Manuel auch schon seit 20 Jahren erzählt, wurde das jetzt nochmal ja auf in einer wissenschaftlichen Arbeit erneut beleuchtet. Und ja, am Ende ist das Schöne, es fügt sich alles zusammen und man kommt immer wieder auf einen guten gemeinsamen Konsens, dass wir wissen, dass darum geht's bei Gesundheit.
Interessant ist das Wort Essstörung. Finde ich super spannend, weil also ich persönlich kenne nur ganz wenige Menschen, die keine Essstörung haben.
Richtig.
Das ist genau das. Und das Interessante ist, dass die Menschen es nicht wissen, dass sie eine Essstörung haben. Ja. Das ist das Verrückte. Also in dem Moment, wo du schon anfängst, über Essen nachzudenken, darf ich das jetzt essen? In dem Moment ist schon hier oben mal so programmiert.
Normal. Ja. Und so war es nicht gedacht. Ne? Eigentlich genau. Vor 150 Jahren. Du sagst ja auch schon immer, wie unsere Großeltern es uns beigebracht haben, isst doch einfach dein Frühstück, dein Mittagessen, dein Abendessen, was Vernünftiges, kein Industriequatsch, sondern gesunde Nahrung und gut ist. Es ist ja eigentlich Quatschen einfach. Ne?
Ja, aber es ist das Verrückte. Und es funktioniert.
Und das Schlimme, diese Essstörungen sind ja, das nimmt ja unendliche Ausmaße an in alle Richtungen. Und ja, so Nachrichten und dann Studien, die mal hier und da was zeigen, verstärken das natürlich auch. Deswegen wird es auch gerade heutzutage so schlimm mit den Essstörungen, weil ja zu jedem Nahrungsmittel gibt es eine Studie, inwieweit ist das wo einzuordnen und kann man das jetzt auch und wie soll man. Ne? Und zack, denkt man schon drüber nach und eigentlich ist das dann schon der erste Schritt zur Störung.
Also
das Ende zum Anfang, ja. Essstörung führt immer in eine Katastrophe, körperlich und gesundheitlich.
Ja, interessant finde ich halt gerade so, es gibt ja auch witzige Internetposts oder so Influencer, die das dann auch veralbern, ja. Sie stellen sich dann in ihre Küche, machen sich ihren Reis und dann blenden sie ein, Reis enthält zu viel Cadmium, zack, war Reis weggeschmissen. Dann nehmen sie Nudeln enthalten zu viel da ist Geschlecht für Gluten, zack, weggeschmissen. Und am Ende haben sie dann 30 Sachen, die sie immer wieder in die Hand nehmen und irgendwie hat irgendeiner gesagt, das ist schlecht. Und dann stehst du da und denkst so, ja, okay, was soll ich denn jetzt essen? Also, und genau da fängt es ein. Und wir machen uns tatsächlich extrem viele Gedanken über das Essen. Und das ist auf der einen Seite ist es ja auch richtig, dass wir aufpassen, dass wir nicht zu viel Mist in uns reinstecken. Und dass wir aufpassen, dass wir ich muss kurz ein bisschen in ein anderes Licht rücken. Interessant finde ich immer, dass die meisten Menschen sich so viel Gedanken machen über so Kleinigkeiten, aber das große Ganze nicht berücksichtigen, wie du eben jetzt auch schon, hast ja schon vorweggenommen, das Oma- und Opa-Essen, nämlich Frühstück, Mittag und Abendessen. Das verleugnen ja die meisten Menschen. Das brauche ich nicht. Ich kann morgens nichts frühstücken. Ich brauche morgens nichts frühstücken. Ich brauche morgens nur meinen Kaffee und dann funktioniere ich. Und wenn ich morgens was esse, dann geht's mir nicht gut. Und dann bin ich schon gleich wieder so müde oder. Also die Menschen sind ja mannigfaltig in ihren Ausreden. Das finde ich immer wieder so spannend, wenn es ums richtige Essen geht. Und was ich halt extrem schlimm finde, ist, dass die Industrie mittlerweile das immer überall, oder die Industrie und auch die Wirtschaft das überall aufgegriffen hat, weil du kriegst ja mittlerweile überall an jeder Ecke was zu essen. Und leider nichts Gesundes. Das kommt noch dazu. Und wir wundern uns dann immer, warum wir immer kränker werden, warum wir Allergien bekommen, warum wir Hautausschläge bekommen, warum wir Haarausfall bekommen, warum wir schlechte Zähne bekommen, warum wir Kreislaufstörungen bekommen und. Also es ist für mich ist es back to the basics. Deswegen habe ich ja meine Seminarreihe Anfang des Jahres so genannt, back to basic. Nämlich geh wieder zurück zu dem, was deine Eltern dir beigebracht haben, nämlich Frühstück, Mittag, Abendessen und das reichhaltig und viel. Und das, was ich cool finde, ist, dass du das halt die letzten Monate oder das letzte Jahr wirklich belegt hast mit Zahlen. Und auch mal, wie gesagt, die geilste Folie fand ich in letzter Zeit, da wo du gezeigt hast, wie viel Kohlenhydrate wirklich der gesamte Körper eigentlich braucht. Also was für das Gehirn drauf geht, was für die Organe drauf geht, was für die Muskeln drauf geht, was für den normalen Arbeitsalltag drauf geht. Also das hat mich echt ganz schön geschockt. Ich selbst habe ja immer gesagt, das Gehirn braucht ja egal, okay, es gibt kleine Gehirne, es gibt größere Gehirne, die braucht zwischen 140 und 100 und zwischen 120 und 160 Gramm Kohlenhydrate am Tag, je nachdem, wie intensiv du mit der Murmel arbeitest. Das ist halt das Verrückte. Und das essen ja die meisten Menschen gar nicht an komplexen und guten Kohlenhydraten. Da hört es ja schon auf.
Genau, und damit für die 150 Gramm fürs Hirn übrig sind, brauchst du ja noch 100 für die Muskeln und 50 für die Erythrozyten. Die können auch nichts anderes als Glucose verwerten. Also wir brauchen schon mal nur für den normalen Tag 300 Gramm. Wenn du eine Stunde Sport machst, 400 Gramm. Damit noch 150 übrig sind fürs Hirn. Dann fragen sich Leute, warum haben sie denn jetzt ADHS und warum können sie sich denn nicht konzentrieren? Und ja, keine Frage, ohne Energie geht's nicht. Ja. Wir reden jetzt nicht über die Ketose, das war ein anderes Thema. Ja, aber das ist auch keine ganz kurz, empfehlen wir nicht. Ja, das heißt, am Ende kommen wir nicht drum rum, dass wir wirklich 300 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen. Und ja, diese Low-Carb-Trend, ja, wo es eben darum ging, ursprünglich, ja komm, geht doch alle in die Ketose, dann verbrennt er schön Fett, ne, ist ja auch der Anfang vom Ende. Oder der Beginn oder eine extreme Verstärkung der Essstörung, die zunehmen. Und seit Low Carb haben die ja extrem zugenommen. Das sehen wir ja auch. Und das ist ja, was du immer sagst auch, Manuel, dass wir, aus diesem Low Carb, da entsteht erst die Katastrophe. Das haben wir auch in vielen Seminaren schon gezeigt. Dann haben wir, ne, Blutzuckermangel, dann haben wir Cortisol und so weiter. Und dann haben wir dann den ganzen, die Stressachse aktiviert, Hypophysen, Nebennierenrindenachse und dann, ist die Katastrophe unausweichlich, auch die Gewichtszunahme unter Low Carb. Ja, also ich dachte, wir gehen mal ganz kurz, ich traue mich jetzt einfach mal ganz kurz, ganz grob Überriss über die Essstörungen zu machen, die es gibt. Und wir besprechen dann nochmal, was ist so der typische Fall? Also gibt ja die klassischen Diagnosen, die klassischen Essstörungen. Ne? Wir fangen an mit der klassischen Anorexia nervosa, ne? Der Magersucht, wo die Essstörung, diese psychosomatischen Erkrankungen beinhalten ja alle das Essen. Es geht nicht mehr um Kalorienaufnahme oder um sich ernähren, sondern Essen ist ein Mittel, um Emotionen zu kreieren. Zum Beispiel Anorexia nervosa, so die Macht, ich kann mich kontrollieren. Da geht es dann um dieses sich erfreuen an der Macht, dass ich es selber in der Hand habe. Nichts zu essen, ich kann dem Hunger widerstehen und so weiter, ja. Das ist ja zum Beispiel der Klassiker Anorexia nervosa, also ne, es wird einfach komplett verzichtet, es wird nichts gegessen. Ne. Wozu führt's? Die eines der tödlichsten Krankheiten im Jugend- und jungen Erwachsenenalter überhaupt, ne, 20-30% Todesrate. Also da musst du schon ordentlichen, heutzutage, wo wir gute Krebstherapien haben, brauchst du schon einen fortgeschrittenen, sehr aggressiven Krebs, der da mithalten kann, mit Anorexia nervosa. Die anderen 70%, die es überleben, kriegen eine andere Essstörung und werden meist übergewichtig. Also die Anorexia nervosa, die Magersucht, willentlich verzichte ich maximal aufs Essen, führt in zwei Richtungen, ins Grab oder ins maximale Übergewicht später.
Wahnsinn.
Keine Empfehlung. Das sollte man früh gegen was tun, unbedingt. Ja, also auch wirklich ärztliche Hilfe, psychosomatische Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, schlimme Erkrankung, richtig schlimm. Dann als nächstes die klassische Bulimia nervosa, wo eben zur Gewichtskontrolle dann Erbrechen ausgelöst wird. Ja, auch das, es geht da auch nicht nur alleine um Gewichtskontrolle. Psychosomatiker sagen, dass dieses Erbrechen auslösen ist dann auch eine sehr intime Angelegenheit für die Person und hat auch was mit einer Art sexuellen Befriedigung zu tun. Das sind dann Psychosomatiker, die dann so ein bisschen weitergehen. Also auch hier geht es nicht um die Nahrungsaufnahme, klar, es geht ja ums Loswerden. Es geht so ein bisschen um auch irgendwelche auch Depressionen oder andere Erkrankungen, ne, die sich darin äußern, dass man dann sagt, okay, ich erbreche jetzt einfach alles Essen. Ja, und dann dritte klassische Essstörung ist das die Binge-Eating-Disorder, wo es mindestens einmal die Woche, häufiger auch zwei, dreimal die Woche zu exzessiven Essanfällen kommt. Also die dann auf einen Schlag 5000 oder 10.000 Kalorien auf einen Schlag zu sich nehmen. Ja, also diese drei sind so die typischen, wirklich psychosomatischen Krankheiten, die auch in ärztliche Behandlung gehören. Ja, das ist aber gar nicht so diese Vielzahl, von der wir heute sprechen wollen. Denn es gibt ja nun, wie wir überall sehen und was die Daten sagen, zunehmend übergewichtige Menschen. Und die müssen jetzt nicht eine dieser Essstörungen haben. Also wir haben auch nicht alle die Binge-Eating-Disorder, weil die gehört genau in diese gleiche Kategorie wie die Anorexia nervosa oder Bulimia. Und was wir heutzutage sehen, ist eher ein anderes Problem. Und da wollten wir so heute ein bisschen noch drauf eingehen weiter. Vielleicht zur Vervollständigung noch ganz kurz. Die Anorexia nervosa gibt es dann auch als Anorexia athletica. Das sind dann Leistungssportler, die, wo es um Gewicht geht beim Sport, wie Springreiter oder Ausdauersportarten, ja, wo sie möglichst maximal wenig Gewicht haben dürfen, Turnerinnen und so weiter. Das ist dann so die Anorexie im Sportbereich. Und dann gibt's ja auch in die gleiche oder diese grobe Kategorie der psychosomatischen Störungen. Das würde ich auch sagen, ist zunehmend die Orthorexie. Also Menschen, die, wie du vorhin schon angesprochen hast, dieser typische Fall, bei jedem Nahrungsmittel, Reis, da habe ich mal irgendwo gehört, da könnte Cadmium drin sein. Nee, das esse ich nicht, das und, also ich esse nur die perfekten Sachen, ne? Ja, nur das und das. Und auch das ist eine schwere Essstörung und kann auf Dauer, führt das eher Richtung Abgrund. Es ist eine Krankheit und Krankheiten führen leider immer langfristig nicht zu Gesundheit. Deswegen heißen sie Krankheiten. Also auch die Orthorexie gehört in diese Kategorie. Was ich aber, warum wir heute auf das Thema gekommen sind, ich hatte dir so einen Artikel geschickt, den haben wir heute gelesen, beide, und der war spannend geschrieben, weil da ging es darum, was ist denn heutzutage, was sind denn der normale, Lieschen Müller, übergewichtig. Warum? Was ist das Problem? Bei Lieschen Müller, Hinz und Kunz, bei den typischen Durchschnittsbürger, der einfach übergewichtig ist heute. Und die haben selten eine von diesen Essstörungen, auch nicht Binge-Eating-Disorder. Und die haben auch selten, der hat das so schön beschrieben, so eine hedonistische Ursache dass sie einfach Essen lieben und sagen, ach, ich mag Essen so gerne, ich esse morgens die dreifache Portion und mittags, das ist so lecker, ich esse nochmal das Vierfache. So eine hedonistische Ader dafür, ne? Also die einfach so totale Genussmenschen wären. Weil wir kennen das aus dem Alltag, diese Genussmenschen, die haben meist eine ganz normale Figur. Die sehen meistens, die genießen, die sagen, Essen ist was Schönes. Ja, die haben eine positive Beziehung zum Essen, die haben auch eine gute Figur. Also Lieschen Müller, sagen wir Beispiel, arme Lieschen Müller, aber wir nehmen sie immer heran, ist eben nun mal, ne, jetzt maximal übergewichtig. Und was ist ihr Problem? Die ist nicht, dass sie Essen liebt. Die verabscheut Essen. Die hat eine Abneigung gegen Essen.
Weil sie denkt, Essen macht dick. Das ist das Problem.
Das ist das Hauptproblem. Dieses Essen macht dick ist eigentlich der Satz, der seit 30, 40 Jahren zu der Zunahme der Essstörung führt. Und das Schlimme ist, dass selbst, ich sage mal, 99,9% der ärztlichen Kollegen sich damit nicht beschäftigen und ihren Patienten sagen, wenn die übergewichtig sind, dass das krank macht, weiß jeder, ne? Ihren Patienten sagen, sie müssen abnehmen. Ja, wie soll ich das machen? Ja, essen sie halt weniger. Katastrophe. Diese zwei Sätze, Essen macht dick, muss weniger essen, dann nimmst du ab, sind falscher, als es sein kann. Und dieses Missverständnis müsste eigentlich in allen Zeitungen stehen, das müssten alle hinausposaunen, weil wir es eben heutzutage jetzt wissen, das machen wir ja seit einem Jahr, dass wir das auseinandernehmen über Cortisol, Stressspiegel, über Blutzuckerschwankungen und, und. Aber das wird nicht so Das passiert nicht. Und deswegen war ich so überrascht von diesem Artikel heute, ja, amerikanischer Artikel von einem amerikanischen Arzt, der eben das mal so aufgegriffen hat und eigentlich das sagt, was wir auch immer sagen, dass das Hauptproblem heutzutage eben nicht der die klassische Essstörung ist oder der hedonistische Vielesser, sondern das Problem ist der oder derjenige, der eben sagt, oder das ist auch die häufigste Form, derjenige, der sagt, ja, Essen macht dick, ich darf aber nicht dick werden, ich muss abnehmen. Also verweigere ich mich dem Essen. So. Und was passiert? Der Klassiker, die essen den ganzen Tag nichts. Ja. Und dann, was passiert und was muss passieren? Sie essen alles und dann aber in der Regel zu viel, auch 5000 Kalorien auf einmal am Abend. Haben ja den ganzen Tag gehungert. Ja. Das hat zwei, wir sehen, an diesem ganzen Tag hungern, das haben wir beschrieben, gibt es zwei Hauptprobleme. Das eine war ja, du hast keinen Blutzucker, keine Kohlenhydratversorgung, also du hast Cortisolausschüttung ohne Ende. Irgendwo muss der Blutzucker herkommen. Wo kommt der Zucker her? Aus der Gluconeogenese aus Eiweiß, aus Proteinen. Und das macht Cortisol, holt die Aminosäuren aus dem Muskel und fördert die Gluconeogenese, dass Zucker aus Eiweiß hergestellt wird, aus Muskeln. Also die Muskeln schmelzen und werden in Zucker verwandelt. Das passiert den ganzen Tag. Hohes Cortisol. Cortisol macht auch noch Fetteinlagerung. Wir kennen alle die typischen Hypercortisolismus, Cushing-Syndrom, Typusfiguren. Ja, maximale Stammfettzucht, sagt man immer. Vollmondgesicht, Stammfettzucht.
Das sind nur ein paar von den Sachen, die dann noch passieren. Also es ist schon, die Liste ist unglaublich lang. Es ist verrückt.
Ja. Genau. Also Cortisol. Aber eine spannende Sache, und das hat auch ein ganz wichtiger Psychosomatiker schon vor 15 Jahren, Piotrowski, gesagt, fand ich auch sehr gut. Der sagte, das Problem ist, das Hauptproblem, und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Wort eigentlich, sind nicht die hedonistischen Esser, die haben kein Übergewicht. Die Übergewichtigen, das sind alles restriktive Esser. Alles. Das Gros heutzutage in der Bevölkerung, die Übergewichtigen sind restriktive Esser.
Erschreckend, ja.
So. Und jetzt kommt's. Sie sagen also den ganzen Tag, oh, ich darf nichts essen. Ich bin zu dick, ich muss abnehmen. Oh, ich esse jetzt ganz wenig. Ich esse nur ein Löffelchen. Ich esse nur ein kleines Schnittchen mittags. So. Und das ist in der Psychologie auch schon ewig bekannt, dass die Selbstbeherrschung, ich kann mich beherrschen, ich kann einfach lange nichts essen, aber die Selbstbeherrschung ist wie eine Batterie, die ist irgendwann leer. Man kann sich die Selbstbeherrschung, sagen viele, ach, Selbstbeherrschung, ja, Selbstdisziplin kann man trainieren. Man weiß aber, man kann sie verlängern. Man kann sie vielleicht von einer Stunde auf zwei. Man kann sich auch mal einen Tag zusammenreißen oder vielleicht trainieren auf 1,5 Tage. Aber die Selbstbeherrschung ist immer irgendwann leer, diese Batterie. So, der Klassiker also, sie beherrschen sich den ganzen Tag selbst, dann ist die Batterie leer und wenn die leer ist, dann ist die Beherrschung komplett im Eimer und dann, ja, die können kein Stück Schokolade essen und das genießen. Die können dann nur ein Stück, die Beherrschung ist, die Batterie ist alle. Was passiert? Sie müssen sich die ganze Tafel, es geht nicht anders. Das ist auch kein Schwächezeichen. Das ist völlig normale Neurophysiologie vom Hirn. Nach so lange, wenn die Selbstbeherrschungsbatterie leer ist, kann ich nicht irgendwann sagen, ja, nö, ich esse jetzt nur ein kleines Stück Schokolade und genieße es und dann ist gut. Nee, die Tafel ist weg. So. Und nicht nur die, sondern dann noch die Pizza danach und dann kommt ja richtig, man hat den ganzen Tag keinen Zucker zu sich genommen, keine Kohlenhydrate. Und dann muss ich richtig schüren. Und dann hat er auch in dem Artikel eigentlich, Manuel, ich glaube, der hat bei dir abgeguckt, deinen Satz geklaut. Den fand ich so schön. Ja. Der hat wirklich in dem amerikanischen Artikel geschrieben, man muss sich das vorstellen, die Kohlenhydratversorgung über den ganzen Tag, ne, ist das Holz fürs Feuer. Da brennt ein schönes Feuer und es sollte möglichst gleichmäßig brennen. Und dann habe ich Energie fürs Hirn und dann geht's einem gut. Dann ist alles in Ordnung. Gesunder Mensch, fröhlich, geistig fit, körperlich fit, aktiv, kann alles machen, so wie es sein soll. Aber die Leute lassen das Feuer dann, die essen ja nichts, also werfen gern Holz nach. Lass uns fast ausgehen, bis nur noch so ein ganz klein bisschen glimmt. Und dann Was musst du machen? Es droht gerade auszugehen. Du schmeißt einen Haufen Heu rein. Einfach
Heu. Drüber. Genau, das Heu.
Das Feuer überhaupt wieder auf hochzubringen, bevor das ausgeht. Geiles Beispiel, tut mir leid, sorry für den Ausdruck, aber es ist einfach perfekt. Und du sagst das ja seit 20 Jahren. Ne? Und jetzt heute in dem Artikel kam es, ich hoffe, du hast dich gefreut, dass sie dein Bild übernommen haben. Ja, und das erklärt eigentlich alles so viel. Also diese zusammengefasste Tatsache, dass das Problem ist restriktives Essen, ja, dieses Vermeiden, ich will weniger essen, ich esse das nicht, immer ich alles und nee, und ich esse nur ganz besondere Sachen und ganz speziell und ganz nur was Gutes und nur was Gesundes oder nur das und restriktiv. Und das Restriktive hält sich den halben Tag oder den ganzen Tag, vielleicht auch eineinhalb, aber dann ist die Selbstbeherrschungsbatterie leer und dann wird es einfach wieder aufgefüllt, übermäßig. Und dann haben wir viel Cortisol, dann haben wir noch viel Nahrung, Zucker und Fett. Ja, Cortisol und Zucker und Fett, dann wissen wir was. Das macht viszerales Fett, das macht Leberverfettung, das macht Bauchfett, das macht dann die klassische Stammfettsucht und dabei dünne Arme, dünne Beine, denn das Cortisol, also Muskelarme, muskulär dünne, nicht fettdünn, sondern muskeldünne Arme, dünne Beine, also Muskelabbau, das Cortisol baut leider das Eiweiß ab, auch die Haut, die wird dünn, Pergamenthaut, das kennen wir da alles. Der Rest ist Geschichte des Cortisols. Ja. Aber das ist einfach wirklich so Hauptaussage, fand ich aus dem Artikel, was ich halt heute auch so ein bisschen nochmal einfach wiederholen wollte. Wir sagen das ja alles schon seit langem, du auch vor allem mit dem Feuer und dass wir Kohlenhydrate essen müssen. Und du sagst auch die ganze Zeit jetzt, ich verstehe es jetzt auch erst, ich brauche auch ein bisschen länger, ich bin ja auch nicht so helle, aber du betonst ja immer so, du musst essen, 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 Leute, ihr müsst essen. Ja, das Schlimmste ist dieses Vermeidungsverhalten, das restriktive Essen, das führt wirklich zu dieser klassischen Konstellation, Cortisol, dann Überessen und dann Gewichtszunahme.
Du, das, weißt, ich mag das noch ein bisschen jetzt ergänzen und der Artikel hat sich ja damit beschäftigt und das ist auch alles, komplett alles richtig. Das Gemeine finde ich halt oder das Hinterhältige an der Ernährung ist, das merken wir ja bei unseren Poor Life-Lern. Die haben sich jetzt über, weißt du, das Gemeine ist tatsächlich in den Vorträgen, ist immer dieses, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dieses selektive Hören, das ist ziemlich gemein. Ja. Weil immer, wenn ich meine Gleichung da hingeschrieben habe, dann habe ich hingeschrieben, eine normale, gesunde Frau mit einem normalen Stoffwechsel braucht so. Und was man da nie gelesen hat und auch immer überhören wollte, ist dieses kleine Wort mindestens. Mindestens. Das hat jeder wirklich immer überlesen und auch wirklich die Zahlen wurden dann als absolut genommen und gesagt, das ist das, was ich essen muss. Und das ist das Gemeine. Das ist dann tatsächlich das Gemeine.
Ein Satz nach 40 Jahren Training auf Restriktion liest das aus mindestens jeder maximal. Lieb besser noch weniger. Das ist 40 Jahre Hirntraining auf Restriktion. Das ist das Hauptproblem, was wir haben. Warum das heutzutage?
Indoktrination, genau. Wir sind also indoktriniert worden auf alles.
Indoktriniert auf weniger Essen. Immer weniger, alles weniger. Weniger Salz. Wir haben das auch schon mal gesagt, dass Salz wenig Natrium, ein Problem ist, wenn ich zu viel Natrium habe und zu wenig Kalium. Dann stimmt das Verhältnis nicht. Also wäre unsere Empfehlung, ist doch mehr Kalium.
Richtig.
Aber offiziell, wir sind auf Restriktion geeicht. Ja. Nee, wenn Natrium-Kalium-Verhältnis nicht passt, musst du halt weniger Natrium zu dir nehmen. Genau. Anstatt mehr Kalium. Aber auf mehr ist das Hirn nicht programmiert.
Nicht beim Essen, nee. Nicht bei den Nährstoffen. Immer sehen wir auch weniger. Bei den Vitaminen. Das ist ja
immer noch weniger,
Immer weniger. Das ist wirklich verrückt. Und was ich halt so schade finde.
So ein schöner Hauptsatz für das ganze Thema heute. Die Nahrungsrestriktion ist das Grundübel von allem.
Ja.
Das Gehirntraining auf Restriktion.
Ja.
Das ist das Problem.
Das ist wirklich so. Und ich glaube, jeder, der jetzt hier diesen Podcast hört, und sich, ich glaube, da fühlt sich jeder ertappt, wenn er über sein Essen nachdenkt. Darf ich das jetzt noch essen? Habe ich nicht heute schon genug? Und ist das jetzt noch erlaubt? Und ich muss aber jetzt ein bisschen aufpassen. Und nein, das ist zu viel. Interessant ist, dass wir diese ganzen Annahmen, und das ist, sage ich ja immer wieder, kein Mensch kennt seinen tatsächlichen Energiebedarf am Tag, weil die Tage sind immer unterschiedlich. Und das ist das, was wir auch nicht machen. Ja, das ist der größte Diätfehler, den die meisten Menschen machen. Menschen versuchen sich zu einzuschränken. Ja. Für 4 Wochen.
Dazu nennen, also.
Beschränken sich 4 Wochen ein in ihren Kalorien. Und das Interessante ist ja, wenn sie dann Erfolg haben, dann denken sie, dass man, sie machen dann so weiter. Das ist ja das Verrückte. Sie haben dann die Bestätigung, es hat funktioniert, diese Restriktion hat funktioniert, also mache ich jetzt so weiter. Und das Gemeine ist, durch dieses restriktive Verhalten zerstören sie einfach komplett ihren Stoffwechsel. Und das ist das, mich hat ja hier letztens, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, da habe ich ja dann, bin ich ja leider in der Akademie einmal kurz etwas, ich bin ja normalerweise nicht so, aber da bin ich tatsächlich einmal in der Akademie kurz etwas ausgetickt. Das war auch noch in den Probevorlesungen, wo auch noch Externe dazukommen konnten. Da hat ein anonymer Zuschauer geschrieben, also ihm geht das jetzt ganz schön auf den Sack oder auf den Keks. Also sie war also wirklich sehr aggressiv auch geschrieben, dass wir permanent dieses Low Carb so bashen, weil es gäbe ja schon viele Studien, die zeigen, dass das doch sein Für und Wider hat. Und da bin ich leider komplett etwas aus der Haut gefahren, warum ich das immer so machen würde und warum ich das so extrem sehen würde. Und dann habe ich gesagt, ganz einfach, ich habe mit tausenden Menschen zu tun, die einen kaputten Stoffwechsel haben. Und was das eigentlich heißt, das ist ja nicht einfach nur, dass die Leute übergewichtig sind, sondern die sind psychisch eingeschränkt oder nicht eingeschränkt, sondern die sind psychisch extrem belastet, todunglücklich, haben einen Hormonhaushalt wie, keine Ahnung, also gar keinen eigentlich mehr und sind wirklich in der Psyche und ihrer Lebensqualität extremst unten. Und deswegen reagiere ich da mittlerweile so allergisch drauf, nämlich wenn jemand in so einer Diätwahn oder in so einer hyperkorrekten Ernährungswelt lebt, könnte ich komplett aus der Hose springen.
Ja, das Schlimme, hast du 100% recht. Und eigentlich sind die Studien eine Katastrophe, wobei sie ja nicht lügen. Die Studien sagen, wenn du Low Carb machst, ne, dann hast du nach 12 Wochen signifikant 1,7 Kilo mehr verloren. Super. Ja,
genau. Ne?
Aber diese Studien, es gibt andere, die habe ich herausgesucht, aber diese Studien gucken nicht, was du an Gewicht verloren hast. Welche 1,7? Es gibt andere, die untersuchen das, wenn es um Eiweiß geht. Ja, und dann wissen wir, die Low Carb Studien, du hast vor allem Muskelmasse verloren. Ja, vielleicht auch ein bisschen Fett, aber natürlich nimmst du ab, wenn du Low Carb isst. Ja, aber nochmal, was nimmst du ab? Du nimmst Muskelsubstanz, du nimmst Stoffwechsel, die Enzyme, Leber, all das, was aus Eiweiß besteht und was zum Aufbau auch Nährstoffe braucht. Und wir wissen, wenn wir keine Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann holt sich der Körper den Zucker aus dem Eiweiß. Ja? Also wir machen damit ja ein Eiweißdefizit. Dann kannst du keinen Muskel aufbauen. Also diese Studien gucken nicht danach. Deswegen, diese Person hat einfach nur unreflektiert eine Studie gesehen oder viele, ja, Low Carb funktioniert, man nimmt ab. Ja, ja, und die Blutzuckerwerte sind etwas besser geworden, der Langzeitblutzucker. Ja, genau. Die ganzen anderen Effekte und dass es auch keinen langfristigen Effekt hat, weil der Grundumsatz auch gefallen ist, weil die Muskeln abgebaut haben, weil das wurde da nicht untersucht. Das ist ja immer das, was du vorhin schon gesagt hast, wollte ich jetzt nochmal kurz ergänzen, dass du sagst, viele Studien finden was Falsches heraus. Eigentlich sind die oft sehr korrekt und auch peer-reviewed und analysiert und die drücken sich immer auch vorsichtig aus, gute Wissenschaftler, und schreiben auch nur, was sie rausgefunden haben. Wir haben rausgefunden, 12 Wochen Low Carb macht Gewichtsverlust von XY 1,3 Kilogramm, funktioniert. hilft. Super, Punkt. Mehr sagen die nicht. Aber jetzt kommt es eben, das zu vervollständigen. Was haben sie an, welche 1,7 Kilo? Naja, wir wissen leider, hört sich jetzt gemein an, aber es ist auch Hirnmasse, die verloren geht.
Das ist das genau.
1,7 Kilo sind auch 200 Gramm Hirn. Dabei, es ist so, ja, das ist ja auch, warum die so unglücklich sind, haben wir gezeigt. Cortisol lässt den Hippocampus schrumpfen. Das ist Zeichen für Depressionen. Ja, das macht Depressionen. Das ist so. Auch hungernde Menschen, wissen wir, haben Hippocampus-Atrophien. Das ist zum Glück reversibel. Ja, der wächst wieder. Einer der wenigen Teile im Hirn, die wachsen können. Aber ja, auch Hirn nimmt ab. Das haben die nicht geguckt in den Studien. Dann ne, die Muskelmasse nimmt ab. Das haben die aber auch gar nicht behauptet in den Studien. Die haben ja korrekt gesagt, 8-12 Wochen Low Carb. Wir haben nur noch geguckt, kann man mit Low Carb auf der Waage die Zahlen nach unten drehen. Ja, mehr haben die nicht gesagt. Das ist nicht falsch, aber es ist nicht das ganze Bild. Es ist nicht vollständig. Das ist ja, was wir eigentlich immer machen. Viele Studien, oder es gibt welche, die haben wir schon oft gesagt, ne? Wir haben 300 Einheiten Vitamin D am Tag getestet. Kein Effekt. Ja?
Ja.
Korrekt. Das weiß ich auch so, das ist nichts. Ne? 300 Einheiten ist gar nichts, aber auch 800 Einheiten. Ne? Der normale Tagesbedarf liegt so bei zwischen 5.000 und 7.000 wahrscheinlich, je nach, auch wieder je nach Belastung, nach Körperzusammensetzung und so weiter. Das sind fettlösliche Vitamine, wie viel Fettmasse hast du? Das ist recht komplex, aber wir können wissen ungefähr der Tagesbedarf, nicht zum Essen, Körper bildet auch selber, er speichert es auch, aber im Schnitt verbraucht der Körper 5.000 Einheiten Vitamin D. Wenn ich jetzt eine Studie mache mit 300 Einheiten über 8 Wochen und dann kommt raus, wir haben 8 Wochen 300 Einheiten Vitamin D getestet, kein Unterschied, ob ich es nehme oder nicht. So, die schreiben das schon korrekt. Also zum, muss ich die Ehre meiner Wissenschaftskollegen retten. Das schreiben die dann auch so. Die wissen das ja. Das Schlimme sind die Journalisten von irgendeiner Klatschzeitung, die übernehmen, neue Studie Vitamin D hat keinen Effekt. Die lassen dann die 300 Einheiten weg. Oder vielleicht schreibe ich es dazu. Aber ja, es ist wieder das falsche Bild. Wenn ich die nächste Studie schaue mit 3.000 Einheiten oder 5.000 Einheiten, dann habe ich den und den Effekt.
Ja.
Ne? Klar. Also nochmal, die Studien sagen nichts Falsches, aber es ist immer nur so ein kleiner Ausschnitt. Und da fehlt, da wird einiges immer unterschlagen an Wissen. Das ist immer das Hauptproblem.
Ja, und vor allem im Moment, was halt die Low-Carbler oder generell die Menschen, die so restriktiv leben, womit die immer kommen und was und das ist halt auch das Fatale, ja, dass man dann sagt, da gibt's ja diese tolle Studie, dass man Krebs aushungern kann, dass man einfach die Glucose und das Insulin unterdrückt, damit Krebs, das würde Krebs zerstören oder den akuten Krebs zerstören. Das Interessante ist, dass man das dann verallgemeinert und sagt, dass diese Ernährungsform generell vor Krebs schützt. Das ist ja auch ein völliger Irrglaube. Das, ich finde da dein Beispiel immer so, A ist gleich B, heißt nicht B ist gleich A. Und dass diese Gedanken da oben...
Logik,
genau, die Logik. Und das fehlt bei so vielen Menschen. Ja. Kann ich immer wieder den Kopf schütteln. Aber die sind, ich sage auch immer zu unseren Coaches, bitte, sobald ihr jemanden habt, wo ihr merkt, dass der nicht will, bitte sofort die Finger von lassen. Also wenn jemand kommt und permanent irgendwelche Gegenargumente bringt und sich nicht auf die Logik alleine einlassen will, sofort die Finger von lassen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es kostet nur Energie. Und deswegen versuche ich, und deswegen finde ich das halt schön, dass wir diese Medien hier benutzen, dass wir so ein Format benutzen wie den Podcast, einfach, dass man die eigene Logik wieder bemüht, dass du die Wissenschaft bringst. Ich versuche, die Logik da dazu reinzubringen, dass wir beides miteinander kombinieren, dass der Mensch, wenn er wirklich noch ein bisschen open-minded ist und noch ein bisschen Gehirnmasse hat, dass er selber dann auf die Idee kommen kann und sagen, ja, eigentlich, das hört sich alles logisch an, ich probiere das jetzt mal. Und leider ist es so, das ist das Gemeine, diese, was du eben angesprochen hast, diese 300 Gramm Kohlenhydrate oder wirklich bei Männern oder sogar noch mehr, 400, 500 Gramm Kohlenhydrate. Das ist echt, das ist erstens eine Herausforderung und zweitens, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das fängt alleine schon damit an, mit dem Einkaufen, mit dem Zubereiten und dann mit dem Essen. Also du musst das planen. Das ist für viele schon zu viel.
Essen ja, ist viel Arbeit. Es ist viel leichter, restriktiv zu essen. Ja, ja, klar. Ich höre ja auch immer nur gerade die Übergewichtigen. Wenn du denen mal sagen würdest, ja, normaler Tagesbedarf, du brauchst eigentlich 200 Gramm Eiweiß. Wenn du das jetzt ohne Milchprodukte oder ohne Shakes, sondern natürlich in Form von Fleisch, mageres Fleisch, 200 Gramm Eiweiß wären ein Kilo Fleisch. Dann sagst du, ich esse mal ein Kilo Fleisch. Und dann brauchst du Magnesium, deine Mineralien und gute Gemüse natürlich. Wir wissen, pflanzliche Substanzen sehr gut. Also dann isst bitte nochmal 2 Kilo Brokkoli dazu. Da hast du eine gute Versorgung heute. Ja. 1 Kilo Fleisch, 2 Kilo Brokkoli, super. Da sagt dir jeder, ich kenne keinen von diesen Übergewichtigen, die sagen, das schaffe ich nicht. Also soll das gehen? Ne? Die zeigen dir einen Vogel. Ja? Fängt ja schon damit an, dass wir sagen, es ist halt so heutzutage, ist ein anderes Thema. Wir brauchen einfach Nahrungsergänzungsmittel, wir brauchen Nährstoffe, die einfach in der Nahrung nicht mehr sind. Ja, sonst funktioniert der Stoffwechsel nicht. Also ist es durchaus, wenn du es jetzt in Form von Kapseln nimmst, bist du bei 20 bis 30 Kapseln morgens früh. Dann höre ich immer nur, ja, dann bin ich ja satt. Dann kann ich ja nichts mehr essen. Genau. Ja, nach ein paar Kapselchen, ne, so ein kleines paar Milligramm-Kapselchen, sind die meisten schon voll. Also dieses, man sieht auch daran, dass gerade bei vielen oder fast allen Menschen heutzutage dieses Restriktive wirklich im Vordergrund steht und normale Mengen, normal, aber was der Steinzeitmensch, der musste das Kilo Fleisch essen und die 2 Kilo Brokkoli. Da gab nichts anderes, da gab es keine hochkalorischen kleinen Sachen. Der musste da 3 Kilo Nahrung zu sich nehmen. Das schafft heutzutage, ich kenne keinen, der das schaffen würde. Sagt jeder, boah, das will, aber hast du sie noch alle, ne? Wie soll das gehen? Also wir sind schon maximal auf Restriktionen getrimmt, aber dann eben hochkalorisch schön komprimiert in kleinen Mengen, ne, damit es auch bloß nicht den Magen zu stark füllt, weil große Mengen, ne, schafft kaum noch einer. Wie du sagst, ja, wenn man jetzt sagt, gute, komplexe, nicht Kuchen, nicht Zucker, komplexe Kohlenhydrate, ja, gute Kohlenhydrate, 500 Gramm, meine Güte, was du da essen musst, das ist Arbeit. Also,
das ist, und vor allen Dingen immer gekocht.
Ja.
Du musst ja sagen, diese 500 Gramm Kohlenhydrate sind ja meist in der Rohware und nicht in der gekochten Ware.
Also 500 Gramm Nudeln hört sich ja nicht viel, ne? Aber wenn du gekocht hast, ist
ja. Genau. 500 Gramm Nudeln. Und dann hast du aber bei 500 Gramm Nudeln hast du nur 400 Gramm Kohlenhydrate. Stimmt. Und das dann gekocht, dann bist du bei fast 2 Kilo Nudeln. Also 1,5 Kilo Nudeln, das verdreifacht sich. Da bist du schon ganz schön am Essen. So. Aber was ich sagen muss, ich bin jetzt auch wieder auf ein bisschen mehr auf Pasta, muss jetzt kurz ein bisschen Produktwerbung machen. Durch unsere Kochsahne kriegst du echt geniale, wirklich Sahnesoßen hin. Dann macht das Kohlenhydratessen auch tatsächlich, macht es auch Spaß und kannst da kalorienbewusst, kannst du eine sehr, sehr geile Soße mitmachen. Also wirklich, lohnt sich. Entschuldigung. Ja, das lass uns mal ganz kurz zusammenfassen und das ist das Erschreckende. Wenn du jetzt hier zuhörst und dir beim Essen keine Gedanken machst, hast du keine Essstörung.
Wenn du einfach normal isst und sagst und hast Freude am Essen.
Genießen
und Freude am Essen, das ist normal. Ja. Ein normaler Mensch hat Freude und freut sich über schönes Essen. Ja. Punkt.
Genau. Und ist dankbar dafür und freut sich einfach. Ja. Und isst mit Genuss, ja. Und wenn du aber schon beim Essen zubereiten, ich muss jetzt mir wieder was machen und was gibt's denn heute und ich habe eigentlich gar keine Lust, dann weißt du, dann ist Essen definitiv ein Thema.
Ich will ja auch lieber abnehmen.
Was? Ja, genau.
Ja. Ja, wie gesagt, es kann entweder eine schwere, tödliche Essstörung führen, dann kommen wir wieder in die schwerste Erkrankung, Anorexie. Das wollen wir nicht. Ja, oder es führt in die noch nicht medizinisch benannte, wir haben es jetzt heute eigentlich mal so benannt, in die übliche heutzutage vorliegende restriktive Essstörung, die einfach heißt, ich verzichte halt möglichst, ich will abnehmen, was als Hauptgrund gilt, um dann das aber auch wie alle anderen Essstörungen am Ende immer nach hinten losgeht und nicht funktioniert. Restriktion führt am Ende dazu, dass der Mensch doch nachgibt.
Ja, alles gut. Ich habe noch ein nettes was heißt nettes? Nee, ist eigentlich kein nettes, aber also ich habe ein Beispiel, was zeigt, wie die Psyche damit arbeitet. Und ich hatte jetzt hier eine Beratung mit einer, mit 40-jährigen Frau, die mit ihrer Figur extrem unzufrieden ist. Und die permanent sagt, ich esse gar nicht viel. Dann sage ich, ja, das ist auch das Problem. Du isst zu wenig. Ja, aber ich kann nicht frühstücken. Mhm, okay, dann dann wirst du dieses Problem weiter haben. Das ist das eine. Und dann, jetzt kommt's, und das ist das Interessante, das Gehirn versucht, oder bei ihr war es jetzt so, dass das Gehirn die ganze Zeit nach einer anderen Möglichkeit ihrer Gewichtszunahme gesucht hat. Also sie hat permanent gesagt, nein, meine Schilddrüse funktioniert nicht. Meine Schilddrüse funktioniert nicht. Ich habe bestimmt eine Unterfunktion in der Schilddrüse. Okay, Schilddrüsenwerte überprüft, perfekte Schilddrüse. Also perfekte Schilddrüsenwerte. Und dann, das kann nicht stimmen. Dann sage ich, du isst zu wenig. Du isst einfach zu wenig. Nein, das kann nicht sein. Interessant, wirklich, wirklich total, wie das Gehirn da dran,
ja.
wie das krampfhaft festhält.
Wie wir gerade gesagt haben, 40 Jahre Brainwash auf Restriktion. Wenn du wenig isst, dann musst du doch, das muss gut sein, dann musst du abnehmen, dann kriegst du eine gute Figur. Falsch. Und das ist falsch. Ja. Wenn du gut isst, dreimal am Tag, Frühmittag, Abend, regelmäßig komplexe Kohlenhydrate, die dein Feuer den ganzen Tag schüren, dann hast du Energie, dann hast du Kraft, dann kannst du Muskeln aufbauen, dann kannst du mit ordentlich Eiweiß, ja, mit wirklich die Muskeln vergrößern, stärken, dann kannst du Sport machen und dann kommt irgendwann auch die Figur und die Gesundheit sowieso, der Stoffwechsel und dann kommt auch die Figur nach. Also Hauptthema ist eigentlich, es darf beim Essen, Nahrung ist dafür da, dir Energie und Kraft und Power zu geben für Training. Und dann hast du schon mal jemand, der ordentlich Power, Energie und immer trainiert und Sport macht und Muskeln aufbaut, der eine schlechte Figur hat gesehen?
Nee.
Ja, also. Das heißt, das Thema, es muss weg, mit Essen die Figur zu kontrollieren. Das Thema muss weg. Essen ist dafür da, dein Stoffwechsel aktiv zu halten, das Feuer am Brennen zu halten und deinen Körper gesund zu halten. Und dann kommt Energie und dann kommt Sport und dann kommt Leistungsfähigkeit und dann kannst du auch deinen Triathlon laufen und ich habe noch keinen übergewichtigen Triathleten gesehen.
Du, ich habe ja das leistungsmäßig gemacht und das Interessante ist, ich bin 100% essgestört, definitiv. Und auch, ich habe, aber das Interesse, oder das, was will halt auch keiner hören, ja. Vor 30 Jahren, als ich das leistungsmäßig gemacht habe, da habe ich alle 3 Stunden gegessen. Und zwar nicht wenig, sondern richtig viel. Also wirklich richtig viel. Das war definitiv 1 Kilo Fleisch am Tag. Minimum 1 Kilo Fleisch, wenn nicht sogar mehr, und 1 Kilo Fisch, 1 Kilo Reis, dann eine Dose Ananas in eigenem Saft, das war es dann aber auch schon, und ein bisschen von dem Ananassaft, keine Soßen, kein Nichts. Also ich war bei 5.000 bis 6.000 Kalorien am Tag, mit wirklich aus hochkomplexen Kohlenhydraten. Und das Interessante war, dass... Und das Verrückte ist ja, erstens, du hast bestimmt 2 bis 3 Stunden Essensvorbereitung. Das Essen jeden Tag vorzubereiten. Das ist richtig Arbeit, wie du eben schon gesagt hast. Und dann auch noch das zu essen, das ist nochmal richtig Arbeit. Weil das die ganze Zeit in sich reinzuschaufeln, das ist auch nochmal richtig Arbeit. Und dann passiert Folgendes, also leider ist das ja mir dann passiert, dann hast du dann die Form, die du haben möchtest. Und das ist das Schlimmste.
Die wissen jetzt nicht, wie viel Prozent Körperfett hattest du nach 5.000
Kalorien? Zwischen 3 und 4%. Also unter 5%.
Also das, ich hoffe, das kann sich jeder vorstellen. Ja, das muss man dazu sagen. Ne?
Ja, ja.
5.000 Kalorien am Tag. Also ja. Das ist halt dann, ja, das ist Leistungssport, aber das ist natürlich auch die Extremform, was nicht gut ist und
nee, ja. Aber was dann passiert, warum ich so ein vehementer Gegner auch von diesem Leistungsfitnesssport und von diesen Leistungsfiguren bin ich ja wirklich ein vehementer Gegner, weil das verändert deine Psyche extrem. Wenn du das brennt sich einmal in deinen Kopf so ein, wenn du einmal deine Figur erreicht hast, wo du sagst, das ist es, dann brennt sich das so ein und du bist den Rest deines Lebens unglücklich. Jedes Mal, also wenn du nicht in dieser Form bist und du guckst in den Spiegel und du denkst, scheiße. Egal was danach ist, ja, es ist wirklich, das macht etwas im Kopf. Deswegen dieses fanatische Figur hinterherhechten, dass ich kann das als Betroffener, dass du musst dir das vorstellen, du bist nicht einen einzigen Tag mehr danach glücklich in deinem Leben, wenn du in den Spiegel guckst. Das ist, oder du ziehst dich aus, wenn du ins Schwimmbad gehst. Oder, weißt du, willst mit deinen Kindern ins Schwimmbad gehen. Und egal wie du aussiehst danach, wenn du diese Form nicht hast, du fühlst dich nicht mehr wohl. Das ist nicht erstrebenswert. Das macht wirklich krank. Das ist schlimm. Also, deswegen bin ich auch so ein fanatischer, mittlerweile Verfechter von, oder Gegner von diesen Extremdiäten oder der Figur hinterher hechten. Weil wenn du das einmal erreicht hast, du wirst nie wieder glücklich in deinem Leben. Katastrophe. Ja. Und man muss dazu sagen, ich habe dann damals nochmal alle 3 Stunden gegessen. Und wenn ich nicht gegessen habe, wurde ich hochaggressiv. Weil ich wusste, wie wichtig diese 3 Stunden, also nach 3 Stunden musste ich essen. Wenn ich die nicht gegessen habe, bin ich aggressiv geworden. Du bist nicht mehr gesellschaftsfähig. Du gehst mit deinem Reis und deinem Huhn oder deinem Fisch oder deinen Eiern, gehst du zu Leuten auf den Geburtstag. Oder du gehst ja nirgendwo mehr hin ohne das Ding. Du isst an der Ampel im Auto, wenn du unterwegs bist. Also das ist schon richtig... richtig gaga, was das heißt, ja, seine Figur so in den Vordergrund zu stellen. Und das ist eine Essstörung nachher. Und das macht nachher eine psychische, macht nachher irgendwas, macht definitiv einen Schaden im Hirn. Das ist nicht schön. Absolut kann ich keinem empfehlen. Das kann ich wirklich keinem empfehlen. Und das für den einen Tag in deinem Leben, wo du sagst, oh ja, so möchte ich aussehen. Das war kein guter Tag.
Also ich glaube, wir können was mit nach Hause geben. Es ist eigentlich ganz entspannt. Und man sollte sich dabei nicht verspannen, bitte. Nicht überanstrengen, sondern normal essen. Eine normale Beziehung zum Essen. Keine komischen Sachen. Und vor allem dieses restriktive, nur ich esse nur das.
Ja. Lass uns doch bitte eine Sache noch mal kurz. Weißt du, die meisten Menschen versagen sich ja dann auch die Schokolade oder auch das Eis. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt gut gegessen hast, dann spricht doch nichts dagegen, wenn du nach dem Essen ein Stück Schokolade oder auch 2 Stück Schokolade isst. Da spricht überhaupt nichts dagegen.
Machen es gibt keinen Kinder. Ja. Wenn die gut Abend gegessen haben, kriegen sie einen Nachtisch. Ansonsten nicht. Ne? Ja. Dann, das gibt's nur, das war schon bei Kindern so, das war bei uns so, das wäre jetzt bei unseren Kindern so. Wenn sie gut Abend gegessen haben, gesunde Sachen und die Gemüse gegessen haben, dann gibt's auch ein Eis. Ja, kann man mal einen leckeren Nachtisch essen, warum auch nicht. Aber natürlich nicht als Hauptmahlzeit.
Ja, genau.
Ist auch klar. Ja. Nee, man muss genießen. Essen ist ja was Schönes und das ist dazu da, es auch zu genießen. Man soll es, muss es mögen. Ja. Und das Schlimme ist ja, dass dann heutzutage wirklich gegen Nahrung und Essen so eine Abneigung sich entwickelt. Ja. Was einen krank macht, definitiv.
Ja, aber wie wir heute auch schon gesagt haben, die Medien machen da ihr Übriges dazu, dass man Angst hat vor Eiern, dass man Angst hat vor Fleisch, rotes Fleisch macht Darmkrebs, Eier macht Cholesterin, Arteriosklerose, in Schwein ist Antibiotikum drin, in Hühnern ist Antibiotikum
drin. Du weißt, jetzt werden so einzelne Ausschnitte immer rausgenommen und dann hast der Manuel hat gesagt, Ja, genau.
Das war das Zitieren der öffentlichen Medien. Ja, womit man uns allem Angst macht, ja. Also, macht euch nicht so viel Gedanken über euer Essen, genießt euer Essen und versucht wirklich 3-mal am Tag euch richtig satt zu essen. Das erzähle ich schon seit 20 Jahren. Wirklich, esst euch richtig satt mit guten Sachen, auf die ihr auch Lust habt. Esst vor allen Dingen, was viele ja auch machen, sie würgen sich dann Sachen rein, weil sie denken, sie sind gesund oder man muss sie essen. Das führt psychisch auch zu einem richtigen Schaden, wenn du dich zu irgendwas zwingst. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn du keinen Fisch magst, dann hör auf, Fisch nicht reinzustopfen. Oder auch wenn du kein Fleisch essen willst, dann bitte, es gibt andere Wege, um B12 und Eisen in dich reinzubekommen, anstatt Fleisch zu essen. Also das Essen muss für dich angenehm sein, es muss für dich eine Freude sein, es muss dich zufriedenstellen und du darfst dich davor nicht ekeln und das darf kein Zwang werden. Wobei, ganz ehrlich, mal ganz kurz, eine Sache muss ich nochmal zum Überlegen mitgeben. wenn wir alle, ich gehe mal davon aus, in der Regel ist jeder Mensch damit erzogen worden, Frühstück, Mittag, Abendessen. Diejenigen, die jetzt sagen, sie können nicht frühstücken, die haben sich irgendwann das Frühstück abgewöhnt. Und genauso wie du etwas abgewöhnen kannst, kannst du dir auch wieder etwas angewöhnen. Und das heißt jetzt nicht, dass du morgens so eine riesige Schüssel Müsli essen sollst, sondern du kannst morgens einfach eine Kleinigkeit essen und kannst dich da wieder reingewöhnen. Aber von vornherein zu sagen, ich kann morgens nicht frühstücken. Nee. Da oben ist ein Will. Ich will morgens nicht frühstücken. Das ist ein Unterschied.
Kleiner letzter Tipp. Neue Gewohnheiten sich aneignen, kann jeder lernen. Man sollte sich grob einen Monat nehmen für eine Gewohnheit. Also wenn man sich die Angewohnheit antrainieren will, ich will wieder frühstücken, dann braucht man dafür einen Monat und muss klein anfangen, so ein bisschen Kleinigkeit, dass man wieder sich dran gewöhnt. Und es dauert 4 Wochen. Genau. Und bitte nicht 2. Und wenn ich mir jetzt noch die Angewohnheit machen will, ich will ja gesünder werden, ich gehe jetzt noch mal jeden Tag 1 Stunde walken, mach's den Monat danach. Man kann nur eine neue Angewohnheit pro Monat lernen. Das habe ich letztens gelesen, wo ich dachte, das hört sich echt, finde ich sehr vernünftig, denn es ist kaum möglich, mehr als eine Angewohnheit. Aber wenn du das 12 Monate machst, hast du nach einem Jahr 12 gute neue Angewohnheiten.
Ich könnte also wenn du jetzt noch gesagt hättest, das hast du in einem meiner Bücher gelesen, dann wäre ich jetzt total stolz gewesen. Das herrlich. Okay. Okay. Alles gut, Volker. Ich lese auch dein Buch. Herrlich. So, okay, ihr Lieben. Also, ich hoffe, es war mal wieder ein bisschen interessant und wir konnten ein bisschen mal wieder back to the basics, euch wirklich die Angst vorm Essen nehmen. Und alle wieder mehr essen, genug essen, ausreichend essen für die Gehirngesundheit. Und ich habe leider in meinem Umfeld viel zu oft gesehen, was wenig Essen an psychischen Störungen hervorruft. Und das macht wirklich keine Freude. Das ist wirklich schlimm, wie das Persönlichkeiten verändert. Es macht wirklich, wenn man nicht ausreichend isst, die Auswirkungen aufs Gehirn sind unfassbar groß. Und deswegen, bitte, esst einfach. Genießt es, lasst es euch schmecken.
Ja, perfekt.
In diesem Sinne, danke Volker für deine Zeit.
Ja, danke dir.
Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.